Ich habe euch dieses Video mitgebracht, weil es ist, glaube ich, ganz gut dazu geeignet, die Energie einer Taufe rüberzubringen, ja, mit Bildern. Wie es ist, wenn Menschen eine Entscheidung fällen, die für ihr Leben Tragweite haben soll und nicht nur für ihr Leben, sondern auch nur in die Ewigkeit. Dass jemand sagt, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus und ich oute mich quasi. Ich mache es öffentlich. Ich war letztens bei einer Hochzeit eingeladen und Hochzeit ist das Outen zweier Menschen, früher Mann und Frau, die sagen, wir wollen zusammen durch das Leben gehen und wir laden Leute ein, damit sie das mitbekommen. Wir machen es nicht mehr im Versteckten, sondern wir sind jetzt eins offiziell. Und bei der Feier von dieser Hochzeit war ich selber gerührt, weil da haben sie ihre Kinderbilder angezeigt und so verschiedene Stufen in ihrem Leben, die wichtigen Entscheidungen. Und eins dieser Bilder war ihre Taufe. Und es war meine Ehre, sie beide getauft zu haben und jetzt bei ihrer beiden Hochzeit dabei zu sein. Und es war einfach ein tolles Bild, berührt mich immer wieder, wenn ich dran denke. Ich habe euch aber dieses Video mitgebracht, um einfach zu zeigen, hey, es ist so eine Power da drin, so wie wir Hochzeit feiern und es hat einfach etwas. Also jemand, der von der Hochzeit irgendwann nicht mehr berührt ist, der sollte zum Therapeuten, weil er wahrscheinlich irgendwo abgestumpft ist. Es berührt einfach dieses Klarheit und dieses, hey, wir sind so verliebt und wir wollen was gemeinsam machen und wir wollen unsere Freunde einladen. Das hat etwas. Und genauso eine Taufe, wo jemand sagt, im Grunde genommen, ich möchte mit Jesus meinen Weg gehen, ich möchte mit Jesus in Beziehung leben und ich möchte eigentlich nicht von diesem Schritt zurückgehen. Ich lege mich da fest. Und wenn Menschen, Männer, Frauen, Erwachsene diese Entscheidung treffen, das hat Power. Manche brauchen da richtig langen Weg dorthin. Manche tun einen Schritt vorwärts und zwei zurück. Und es ist ein richtiger Prozess, bis sie sich dazu durchringen, zu sagen, jawohl, ich will getauft werden. Und deswegen ist es so ein Schritt, den wir auch niemals unseren Kindern auferlegen würden, weil meine Tochter, also meine Jüngste, die kann momentan signalisieren, ob ihre Windel voll ist. Also so genau kann ich es nicht lesen, was sie sagt. Ob sie jetzt sagt, dass die Windel voll ist oder dass sie Hunger hat oder dass sie schlafen will. Sie schreit einfach. Sie kann ihren Glauben überhaupt nicht äußern. Deswegen kann ich überhaupt nicht sie aufgrund ihres Glaubens taufen, weil sie hat noch keinen Glauben. Und sie hat auch keine Entscheidung. Sie kann es überhaupt nicht begreifen, was es bedeutet, sich taufen zu lassen. Dazu braucht es Verstand. Dazu braucht es Wort Gottes kennenlernen und hören und verstehen, was ist das überhaupt. Und heute möchte ich mit euch mir die Apostelgeschichte vorknüpfen. Apostelgeschichte in den Bibeln, die um euch herum liegen, auf Seite 799. Da fängt so die Apostelgeschichte 2 an. Und dort lesen wir lauter Menschen, lauter einzelne Persönlichkeiten, die sich gesagt haben, ich möchte entschieden leben. Und oft war das bei denen, dass sie gesagt haben, ich möchte mich entschieden in eine Richtung, in eine andere Richtung anfangen zu leben. Und um diese Entscheidung festzumachen vor Zeugen aus Fleisch und Blut, vor anderen Gläubigen, vor meinen Nachbarn, vor Menschen in der Öffentlichkeit. Dazu lasse ich mich taufen. Die Entscheidung zu einem neuen Glauben mit Jesus, die muss vorher gefallen sein und ich beurkunde das. Genauso wie ich mich bei meiner Hochzeit, hoffentlich hatte ich ein Jawort zu meiner Frau vor dem Termin der Trauung. Ja? Also das ist zumindest die normale Reihenfolge. Erst sagst du jawohl, man hält um die Hand an. Früher waren es die Männer, die haben früher die Frauen um die Hand angehalten. Und dann sagte die Frau hoffentlich ja. Und dann hatte man das Ja und dann guckte man, dass man schnell in Blei gießt und dass man heiratet, bevor sie sich noch anders überlegt. Ja, wenn der Trauschein erstmal da ist, dann ist es so. Und es ist auch gut so. Und die Menschen machen auch hohe Versprechen. Deswegen, ihr Lieben, die ihr noch nicht verheiratet seid, legt alles fest, bevor ihr verheiratet seid. Ja. Spricht über alles, bevor ihr verheiratet seid, weil danach ist es viel schwieriger noch zu negozieren, ja? Also lieber die guten Sachen vorher verhandeln. Und hier in der Apostelgeschichte haben Menschen sich festgelegt. Wir sehen Petrus, früher ein Feigling, jetzt erfüllt durch den Heiligen Geist, ein sehr mutiger Prediger, Apostelgeschichte 2,41. Er predigte zu einer riesigen Masse von Menschen und man kann sich das kaum vorstellen, über 3000 Männer, 3000 Menschen, sie haben gesagt, hey, was können wir tun? Wir sind auf einem falschen Weg. Was können wir tun? Wie können wir gerettet werden? Und Petrus sagte, kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen. Kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen. Und die Bibel berichtet, das muss eine Party gewesen sein. 3000 Leute, ja. Das dauert schon eine Weile, bis du 3000 Leute taufst. Selbst wenn sie 12 gewesen wären, hatte jeder genug zu tun, 3000 Leute zu taufen. Und es war eine Stimmung. Ich glaube auch für so eine Stadt wie Jerusalem, da war schon was los, wenn 3000 Leute auf einmal ihr Leben radikal auf Jesus ausrichten und sagen, ich möchte mit und für Jesus leben, ich möchte da nicht zurück. Ich habe diese Entscheidung getroffen, genauso wie der Trauschein, hey, da kannst du nicht zurück, zumindest solltest du nicht, ja. Ich habe mich dazu entschieden und hier haben sie sich auch dazu entschieden. Sie wollen diesen Weg gehen. Sie bereuen ihre Sünde, sie lassen davon ab, ist auch bei Baby enorm schwierig. Und dann gehen sie diesen Weg mit Jesus. Und sie brauchen Leute außenrum, die das sehen, Gläubige, die sie dabei unterstützen. Das ist wie wenn ein Baby geboren wird, dann wird eine Urkunde erstellt, dann wird gesagt, hey, das Baby ist jetzt da, jetzt muss man sich um das Kind kümmern. So, wenn ein Mensch in die Familie Gottes hineingeboren wird, wenn er eine Entscheidung für Jesus trifft, dann ist quasi die Taufe, sag ich mal, wie der Geburtsschein, dass man weiß, okay, eine Geburtsurkunde, das beurkundet nur, dass es geboren wurde. Und so sollte eigentlich die Taufe nur beurkunden, dass wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und diese sollen bitte wir selber treffen und niemand sonst. Ich kann es nicht für meine Frau tun, ich kann es nicht für meine Eltern tun, ich kann es auch nicht für meine Kinder tun. Das ist auch gut so. Meine Kinder wollen auch nicht, dass ich ihnen den Ehepartner aussuche, sondern das wollen die schon selber klären, ja. Und so ist es auch wichtig bei wichtigen Entscheidungen, dass jeder selber unterschreibt, dass jeder selber die Entscheidung fällt. Und so lesen wir, wenn wir die Apostelgeschichte weiter durchgehen, von verschiedenen Menschen, die eine neue Entscheidung getroffen haben. Zum Beispiel Saulus. Okay, Saulus war schon so ein bisschen ein spezieller Fall. Saulus, der war sehr entschieden bei dem, was er gemacht hat. Der war sehr radikal bei dem, was er gemacht hat. Der war schon so ein kleiner religiöser Fanatiker oder großer religiöser Fanatiker. Er war zu diesem Zeitpunkt davon überzeugt, dass die Christen, die an Christus glauben, eine Sekte sind. Und er war davon überzeugt, dass was die machen, verkehrt ist. Und er war davon überzeugt, dass die eine Gefahr sind für das Judentum. So hat er sich Briefe holen lassen, Bestätigung von der jüdischen Führung, mit der Erlaubnis, die Andersgläubigen zu verhaften. So ein bisschen der IS, ja, der damaligen Zeit. Und die Bibel sagt, er hatte Vollmachten, er hatte sie auf die Straßen gezerrt, die Frauen und Kinder, und hat sie ins Gefängnis geworfen. Und das war jetzt nicht so ein Gefängnis wie bei uns in Deutschland, ja. Es war ein Christenverfolger. Die Christen hatten Angst vor dem. Wenn die Saulus gehört haben, sind die gerannt. Und genau den hat Gott, und Gott hat ja Humor, hat sich gedacht, genau den nehme ich als mein Werkzeug. Das wird der Mann sein, den ich zu den Königen schicken werde, quasi so zu den Politikern. Weil wenn der denen seine Story erzählt, die werden sich überlegen, entweder ist er ganz durch oder er hat wirklich eine Richtungsänderung erlebt. Und so war es, der Mann ist unterwegs mit den Briefen, um Christen zu verfolgen. Und während er unterwegs ist, wird er runtergeschmissen vom Pferd und hat eine Erscheinung dabei und er sieht den Christus. Lustig, ja? Er ist unterwegs, um Christen zu verfolgen und dann schmeißt ihn Christus vom Pferd runter. Also wir haben immer so diese weichgespülte Vorstellung, dass Gott um dein Herz wirbt und dass er so nett ist und dass er die Leute zieht und so. Ja, das ist die eine Seite von Jesus. Aber manche Kerle, die muss er auch mal vom Pferd hauen, ja? Manche, die muss er auch vom Pferd schmeißen. Die müssen mal einen Crash erleben. Und Gott sattelt eigentlich noch eins obendrauf. Nicht nur fällt der arme Saulus vom Pferd, Gott macht ihn blind. Ist auch nicht so populär, ne? Und sagst, oh, war sonntags im Gottesdienst. Und, wie war's? Ja, jetzt bin ich 3 Tage blind. Das ist nicht das, was man erwartet. Aber Saulus wird vom Pferd gestürzt. Er kommt zu sich, er sieht ein Licht und er hört die Stimme, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er denkt, entweder ist er schon tot nach dem Sturz oder irgendwas. Er sieht das Licht, denkt, okay, es ist das Licht nach dem Tod. Und eine Stimme spricht zu ihm, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Diejenigen, die du verfolgst, solltest du eigentlich nicht verfolgen. Die sind auf der guten Seite. Du bist in die völlig verkehrte Richtung in deinem Leben unterwegs. Und Gott macht ihn blind. Weißt du, Blindheit hilft, sich Gedanken zu machen. Du kannst auf deinen Bildschirm nicht starren. Du hast auf einmal Zeit. So, wenn wir im Krankenhaus sind, auf einmal haben wir Zeit. Saulus bekommt 3 Tage Bedenkzeit. Und 3 Tage läuft er blind herum und muss von seinen Begleitern geführt werden. Und er wird zu einem Ananias geführt. Und der Ananias, der hat Angst. Stell dir mal vor, Hitler kommt zu dir zu Besuch und du bist Jude. Das muss ungefähr das Gefühl gewesen sein, wenn du Ananias bist und Saulus ist bei dir vor der Tür. Du weißt, deine Nachbarn sind abgeführt worden letzte Woche und jetzt ist Saulus bei dir vor der Tür. Das kann nichts Gutes bedeuten. Und so ringt Ananias und sagt, Gott, was soll das Ganze? Und Gott beruhigt ihn und sagt, das ist mein Plan. So macht er die Tür auf, da kommt nicht mal der starke Saulus mit den Pferden, sondern es kommt ein blinder, gebrochener Mann, der Saulus, der geführt wird, weil er blind ist. Und Ananias, der nimmt ihn auf und Ananias betet für ihn und er wird sehend. Und dieser Mann ist gebrochen in seinem Geist. Er hat gemerkt, er hat das Falsche gemacht, er war in die falsche Richtung unterwegs und er sagt, okay, Jesus ist mir erschienen, ich hatte es nötig, ich treffe eine Entscheidung, mit diesem Jesus zu leben. Und dann berichtet uns die Bibel, um diese Entscheidung zu zementieren, wird der gute Saulus zum Paulus und er wird getauft. Und mit dieser Taufe beginnt für ihn quasi ein neues Leben als Christ. Das ist so ähnlich heute, wenn du im Islam dich taufen lässt zum Christentum. Da bist du nicht nur tot, da bist du verfolgt. Also es ist nicht so, dass dir deine ehemaligen Verwandten, also dass die weiterhin deine Verwandten sind. Du wirst ausgestoßen und so. Saulus, der musste sich eigentlich bei den Juden nicht mehr blicken lassen, wenn er denen erzählt, dass er sich hat auf Jesus Christus taufen lassen. Der war quasi schlimmer wie schlimm. Und später geht der Paulus auch in die Jerusalemer Gemeinde und es wird berichtet, die wollten den nicht. Die hatten Angst vor dem. Er hat gesagt, jeder kennt dich doch. Du bist schlimmer als der und der. Wir haben Angst vor dir. Du erzählst uns irgendetwas, aber wir glauben das nicht. Und so hat es eine Weile gedauert, bis der überhaupt in eine Gemeinde aufgenommen wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Paulus, der Saulus, er hat diese Entscheidung getroffen. Bei ihm war das radikal. Das war noch nicht einmal so freiwillig, ja. Wir sagen ja immer, Entscheidung für Gott musste freiwillig sein. Aber bei Saulus war das so ein bisschen nach dem Motto, Gott sagt, ich will dich gebrauchen. Du hast mir genug Schaden zugeführt. Du wirst mein Werkzeug sein, kannst dich auch dagegen entscheiden, aber dann wäre es spannend gewesen, ob er wieder sehen wird. Ja? Und also Saulus ist ein krasser, ja. Also der hat so viel Übles gemacht vorher. Der ist dann zum Werkzeug Gottes geworden, aber Gott hat ihm auf der anderen Seite auch wiederum klar gemacht, dass das, was er früher getan hat, auch Konsequenzen hat. Ja? Er hat ihm auch gesagt, ich werde dich zu Königen führen, aber du wirst auch ein grausamen Tod sterben. Das hat er ihm auch gesagt. Also das quasi, er hat Menschen verfolgt und später wird er Verfolgung erleben aufgrund seines neuen Glaubens. Aber naja, Gott weiß, wie er für jeden das anpasst. 3 Tage nach seiner Erlebnis quasi hat Paulus sich taufen lassen beim Ananias. Später in Apostelgeschichte 6, Vers 15 begegnen wir eine Frau, Lydia. So heißen oft fromme, gute Frauenzeitschriften. Sie war eine Geschäftsfrau. Wir wissen nicht, ob der Mann früh verstorben ist. Auf jeden Fall war sie eine, die hatte Geschäfte in der Hand, die hatte Geld in der Hand, die hatte ein Haus, die hatte Angestellte, die hatte Sklaven. Das Haus war groß genug, dass sie auch Gäste beherbergen konnte. Das war eine Frau, die am Ort was zu sagen hatte. Heute hätte man vielleicht gesagt, eine Bürgermeisterin oder zumindest eine Großwinzerin, ja, hier in der Gegend. Und sie wohnte in der Stadt und zu der Stadt kamen die Apostel und haben erzählt vom Glauben an Jesus. Und diese Frau hat das Evangelium gehört. Und die hatte ja eigentlich schon Geld, die hatte schon Wohlstand, die war ja in unserer Welt eigentlich versorgt. Und trotzdem, als sie von Jesus gehört hat, hat sie verstanden, das ist etwas, was ihr fehlt. Geld ist nicht alles, das ist etwas, was ihr fehlt. Und sie, so sagt es die Bibel schön, sie hat die Apostel dazu gedrängt, länger bei ihr zu bleiben und mehr von dem Glauben zu erzählen. Ist schön, ja? Also sie hat quasi ihr Macht eingesetzt, gesagt, ihr bleibt, bis ich verstanden habe, was Jesus von mir will. Ihr erzählt mir mehr. Ihr seid quasi meine Predigt-CD, ihr mein Podcast. Ihr bleibt zu Hause, ich gebe euch zu essen und ihr erzählt immer mehr von Jesus. Und so hat sie ihr Leben umgekrempelt, hat eine Entscheidung für Jesus getroffen, für ein neues Leben mit Jesus. Und um das festzumachen, hat sie gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte das festmachen. Und also Händler, weiß nicht, ob die Juden danach noch Geschäfte mit ihr gemacht haben, wenn die erfahren haben, die ist zu Christus konvertiert. Kann mir vorstellen, dass das nicht nur Vorteile für sie hatte. Aber sie hat gesagt, hey, ich möchte das festmachen. Ich möchte ein Vorbild sein. Dann kommt einer meiner Lieblingsmänner in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 16,33. Ein Mann, er arbeitet für eine Sicherheitsfirma. Er ist der Leiter der Sicherheitsfirma. Er ist bestimmt muskulös, er ist bestimmt sportlich, er ist vielleicht im Nahkampf ausgebildet. Und dieser Mann, der ist sehr stolz auf seine Arbeit. Der definiert sich, bin ich davon überzeugt, auch ein Stück weit über seine Arbeit. Und aktuell ist es sein Job, dafür zu Sorge zu tragen, dass in dem Gefängnis alles rechtens zugeht und dass keiner der Gefangenen flüchtet. Dann wären es Geflohene. Und eines Nachts, dummerweise, hat er als Kunden, also als Abnehmer, zwei Gefangene mindestens, sind Christen. Und Gott hat aber einen Plan mit diesen Christen. Und so zerstört Gott einfach mal in der Nacht das gesamte Gefängnis, weil er einen anderen Plan hat für diese zwei. Und die sind gerade im falschen Gefängnis, also wird das Gefängnis zerstört. Aber Gott macht das so, dass die Gefangenen trotzdem nicht fliehen. Da wäre ich gerne dabei. Ja? Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind Engel da und die halten die fest, dass sie nicht weggehen können. Auf jeden Fall, dieser Mann ist total fokussiert auf seinen Job. Vielleicht ist er eingenickt über dem Rechner, wacht auf, alles liegt in Schutt und Asche. Und er denkt, oh weia, das Gefängnis ist zerstört. Die Leute sind geflohen. Morgen bin ich meinen Job los. Wenn ich meinen Job los bin, habe ich meinen Lebensinhalt weg. Wenn ich meinen Lebensinhalt weg habe, über den ich mich definiert habe, wozu soll ich noch leben? Und so stolz und so doof wie er ist, es ist wie so ein Harakiri-Kämpfer, ja. Zieht er das Schwert und ist gerade dabei, sich das Leben zu nehmen, ja. So beschreibt es die Bibel. Und just in time, ja, gerade rechtzeitig, als er das Schwert gezuckt hat, weiß nicht, wie er sich das mit dem Schwert das Leben nehmen wollte, kommt eine Fackel rein und mit dieser Fackel wird es hell in der Nacht und er sieht zwei seiner Gefangenen, die sagen, mach das nicht, nimm dir nicht das Leben. Es gibt einen, der will, dass dein Leben gerettet wird. Hab keine Angst, die anderen sind nicht geflohen, es sind alle da. Und diese zwei Gefangenen, die Christen sind, die dort aufgrund ihres Glaubens gefangen sind eigentlich, die sagen zu ihm, nimm dir nicht das Leben. Keine Angst, die Gefangenen sind nicht geflohen. Und dieser Mann war gerade dabei, sich das Leben zu nehmen, war gerade dabei, seinen Stolz sozusagen, ja, zu Ende zu bringen. Und jetzt sind diese beiden, die retten ihm wortwörtlich das Leben. Und dieser Mann nimmt sie mit nach Hause. Keine Ahnung, wie er das seinem Chef erklären will am nächsten Morgen, ja. Gefangene mit nach Hause nehmen. Nimmt er diese Gefangenen nach Hause, dann wäscht er ihre Wunden, die er vielleicht zum Teil ein Stück weit ihnen selber zugefügt hat oder zumindest das erlaubt hat. Also er macht sich zum Diener. Das geht so ein bisschen in Richtung Fußwaschung. Er säubert sie, er macht sie sauber und ich bin gespannt, was der seiner Frau erzählt hat an dem Abend. Kommst nach Hause, die hat wahrscheinlich schon aufs Handy Informationen bekommen, Gefängnis durch Erdbeben zerstört und die denkt sich, oh, wenn der Mann nach Hause kommt, der wird aber schlecht drauf sein. Oder vielleicht kommt er gar nicht in der Nacht nach Hause. Ich bin echt gespannt, was er ihr erzählt hat. Ich bin sicher, er hat sie geweckt, ich bin sicher, der hat auch seine Kinder geweckt, die Angestellten, Sklaven, alle. Und die zwei haben ihm erzählt, hey, nimm dir nicht das Leben, du musst gerettet werden, du hast es nötig, gerettet zu werden. Und du brauchst ein Leben mit Jesus, du brauchst diesen Jesus in deinem Leben. Dieser Jesus gibt dir einen Wert in deinem Leben. Nicht die Arbeit sollte dir den Wert geben in deinem Leben, sondern Jesus, er will dir den Wert geben in deinem Leben. Und ich bin ja überzeugt, dass er das gehört hat und dass er gesagt hat, hey, ich in der Art, wie ich gelebt habe, hätte mir jetzt das Leben genommen, weil mein Job nicht mehr geklappt hat. Ich muss irgendwas anders machen. Das war nicht gut. Die Richtung, die ich hatte, die hat mich nicht wirklich zum Ziel geführt. Ich muss was anders machen. Und dann hat er diesen neuen Weg eingeschlagen, den sie ihm erzählt haben, mit Jesus. Und als er diesen neuen Weg eingeschlagen hat, hat er das seiner Familie erzählt. Und ich bin mir sicher, die waren froh, weil sonst hätte er sich Papa umgebracht. Ich bin mir sicher, die Kinder waren froh, dass der Papa nicht nach Hause gebracht wurde, sondern dass er selber nach Hause gekommen ist. Und die Angestellten sicherlich auch. Und deswegen berichtet die Bibel, als sie das alles hörten, haben sie alle eine Entscheidung für Gott getroffen. Und sie haben sich taufen lassen. Das ist so eine Bibelstelle, die wird manchmal ausgeschlachtet, dass Leute sagen, das ist doch der Beweis für Säuglingstaufe. Sag ich, wirklich? Weil es heißt, er und sein Haus ließen sich taufen. Sag ich, wirklich? Also wenn mein Papa nachts nach Hause kommt und mir erzählt, dass er gerade dabei war, sich das Leben zu nehmen, und dass er aber jemanden getroffen hat, die glauben an diesen Jesus, und dank diesem Jesus hat Papa sich nicht umgebracht, ich würde zuhören, was der zu sagen hat. Und wenn mein Papa diese Entscheidung fällt und sagt, das ist richtig gut für sein Leben, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich motiviert zu sagen, also, ich will das auch. Ich will mich auch taufen lassen. So verstehe ich das mit er und sein Haus. Und die Angestellten haben auch gedacht, also wir sehen unseren Chef, zwei Gefangenen, die Füße waschen. Wow, die Richtung ist gut, ja. In die Richtung wollen wir auch. Früher hat er uns wahrscheinlich nur ausgepeitscht. Jetzt tickt er anders. Diesem Jesus wollen wir auch folgen. Wenn der zu uns in den Hof kommt, auf das Weingut, wie auch immer, dann wird es uns gut gehen. Wenn unser Chef Jesus als sein Chef hat, dann wird alles besser. Das haben die, glaube ich, verstanden. So verstehe ich auch, dass die Bibel sagt hier, er und sein ganzes Haus ließen sich taufen. Das hat Auswirkungen auf die ganze Familie gehabt. Zumal man damals ja nicht so individualistisch war wie heute, dass jeder für sich alles irgendwie macht. Man hat oft gewartet, was sagt die Familie, und erst wenn die ganze Familie bereit war, Jesus anzunehmen, dann ist man diesen Schritt gegangen. Man hätte sich oft das nicht getraut, ein Einzelner diesen Schritt zu gehen. So ist hier ein Mann, der quasi völlig in eine andere Richtung gelebt hat und jetzt 180 Grad, er trifft diese Entscheidung für Jesus und lässt sich taufen. Apostelgeschichte 22, Vers 16 wird uns auch berichtet von einem Mann. Dort steht, steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Hier wird ein Mensch aufgefordert, hey, steh auf, lass dir deine Sünden abwaschen, sprich, entschuldige dich bei Gott für dein Leben ohne Gott. Die Bibel sagt, selbst das Leben ohne Gott ist quasi die größte Sünde. Ja? Nicht nur die Unmoral in unserem Leben oder nicht nur die falschen Entscheidungen oder nicht nur, wenn wir jemanden wehtun, sondern allein diese klare Entscheidung, die Leute auch in unserer Gesellschaft oft treffen, ich will ohne Gott leben oder Gott gibt's nicht oder ich brauche Gott nicht. Die Bibel bezeichnet genau das als Sünde, weil uns das langfristig nicht zu Gott bringt, sondern ins Verderben treibt. Und hier ist ein Mann, der wird gesagt, steh auf, bitte Gott um Vergebung und mach das fest in deiner Taufe. Mach das fest in deiner Taufe. Lass dich taufen. Das Taufen war auch nie quasi nur so ein Startschuss, sondern Taufen bedeutete auch, dass man hineingetauft wurde in eine Gruppe von Christen. In der verfolgten Kirche, also heutzutage gibt es mehr Verfolgung von Christen als jemals in den letzten 2000 Jahren. Noch nie haben so viele Menschen für den Glauben an Christus ihr Leben gelassen. Noch nie wurden so viele Menschen für ihren Glauben an Christus verfolgt. Selbst wenn man alle Kreuzzüge und all diese Dinge zusammenrechnet, wo angeblich im Namen des christlichen Glaubens anderen Unleid getan wurde, wenn man das zusammenzählt, ist das eine viel, viel kleinere Zahl, wenn man im Vergleich die Christenverfolgung, die stattfindet, aktuell. Und so ist es in oft vielen Kirchen, in China zum Beispiel, in Untergrundkirchen. Du kannst nicht so wie hier zu einem Gottesdienst kommen und dir mal anhören, was predigen die das so, ist es für mich interessant, ist dieser Jesus anders wie Buddha? Das gibt's oft gar nicht, sondern da darfst du oft erst dann kommen, wenn du getauft bist. Erst diese Gottesdienste besuchen, wenn du deine Bibel gelesen hast und aufgrund dessen, was du gelesen hast, die Entscheidung triffst, ich möchte Jesus nachfolgen. Und dann gibt es noch Leute, die das bekunden können. Warum? Weil wenn du zu so einem Gottesdienst gehst, es ist nur eine Frage der Zeit, bis du irgendwie verpfiffen wirst und ins Gefängnis kommst, aufgrund deines Glaubens, zum Beispiel in China. So ist das quasi, Gottesdienste sind immer nur für eine kurze Zeit. Also die treffen sich jedes Mal auch woanders, irgendwo im Keller, und die trauen einander nicht, beziehungsweise wenn du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, dann hätten sie sehr viel Angst, mit dir Gottesdienst zu feiern, weil du könntest ja jemand von der Polizei sein, jemand vom Geheimdienst sein. Also die Ja, das heißt, wenn da Leute zusammenkommen, sind es Leute, die diesen Schritt getan haben, dass sie sich haben taufen lassen. Und allein selbst der Schritt, wenn der mal rauskommt in China, führt zu erheblichen Problemen. Zu erheblichen Problemen. Wir kennen das auch aus osteuropäischen Staaten, aus manchen Staaten, wenn man da mitbekommen hat, dass jemand sich hat christlich taufen lassen, dann hat er schon mal keine Karriere machen können. Dann hat er schon mal bestimmte Posten nicht besetzen können. In Russland weiß ich von jemandem, wenn rausgekommen ist, dass du vor 30, 40 Jahren dich hast christlich taufen lassen, durften deine Kinder nicht studieren. Alles so Sachen, alles so Schikanen. Gut, da verliert man immer noch nicht das Leben. Ja? Heute in Indien ist eine riesige Christenverfolgung. In muslimischen Ländern ist eine riesige Christenverfolgung. Auf der anderen Seite ist der christliche Glaube noch nie so stark gewachsen wie jetzt, gerade durch das Fernsehen. Die können einfach Fernseher einschalten, zu Hause, über Kopfhörer und können Wort Gottes hören, können eine Predigt sehen. Das ist viel weniger gefährlich, also viel zugänglicher. Aber Taufe war immer so eine Sache, die Leute haben dich gefragt, bist du getauft oder nicht? Und du musstest ja ehrlich sein. Und es war nie gefährlich, in einen Gottesdienst zu gehen. Aber wenn du gesagt hast, ich habe mich taufen lassen auf Jesus, das war schwarz auf weiß. Das war immer ein Grund, verfolgt zu werden. Und trotzdem haben die Menschen gerade deswegen diese Entscheidung getroffen. Und man wird da hineingetauft in eine Gemeinde, in eine Kirche, in eine Ortsgemeinde. Und das bedeutet aber auch, dass ab dem Zeitpunkt andere Gläubige anfangen, für dich Verantwortung zu übernehmen. Andere Gläubige anfangen, für dich zu beten. Andere Gläubige anfangen, nachzufragen, hey, wo stehst du im Glauben? Wo brauchst du Unterstützung? Wo kann ich für dich beten? Ja, und das ist eine ganz tolle Sache. Man wird quasi in eine Familie aufgenommen, da wo man wohnt, für die Zeit. Wenn man umzieht, dann braucht man wiederum eine andere Gemeinde. Dann braucht man nicht eine neue Taufe, sondern quasi eine neue Ortsgemeinde, die Taufe, die vorher da war, anerkennt. Nur mal so vom Ablauf. Galaterbrief 3, Vers 27. Dort wird das Getauftwerden beschrieben als Christus anziehen, wie so ein T-Shirt. Man zieht sein altes, sündiges Leben aus und man zieht Jesus neu an. Man ist mit Jesus angezogen. Ist man da schon perfekt? Nein. Aber man hat Jesus in das Leben eingeladen und die Taufe ist quasi so die offizielle Uniform, die man nach außen trägt. Manchmal, wenn ich jetzt einige von euch Montag sehen würde, seht ihr anders aus. Bei dem einen steht vielleicht BASF im Kragen, ja, oder Winzer so und so, oder Bäckerei so und so, oder Krankenhaus so und so. Da habt ihr meistens irgendwie so einen Namen, wo es bedeutet, okay, ihr seid gerade in eurem Job und da seid ihr gerade in eine Rolle drin. Ihr seid immer noch ihr, aber ihr arbeitet für jemanden, ihr habt einen Chef über euch. Und so ist die Taufe auch. Du bleibst, wer du bist, aber die Taufe ist, du ziehst Jesus an. Das heißt, du bist nach außen, du bekennst nach außen, ich gehöre zu Jesus. Und wenn dich jemand fragt, dann kannst du nicht sagen, ja, ich weiß nicht so genau, mal gucken, das ist jetzt nur für die nächsten 2 Monate der Job, mal gucken, wo mich meine Zeitarbeitsfirma danach hinschickt. Nein, sondern es ist was Festes. Die Bibel spricht auch in Kolosser 2, Vers 11 davon, dass es eine Beschneidung ist. Das haben die Juden früher verstanden. Es wird aber auch klar gesagt, es ist keine Beschneidung am Körper, sondern es ist eine Beschneidung am Herzen. Und Beschneidung war früher immer, du wirst beschnitten, dann bist du ein Jude. Ja? Du gehörst zum jüdischen Volk. Und so die Taufe ist, hey, du gehörst zum Volk Gottes, du gehörst zu Jesus und du nimmst auch das an, was er am Kreuz getan hat. Das heißt, er ist aufs Kreuz gegangen, er ist gestorben und auferstanden. In der Taufe, ihr habt so schön in dem Video gesehen, da sind ja Leute runtergegangen und sind wieder rausgeholt worden. Und so in der Taufe gehen wir in den Tod Jesu. Wir sagen, jawohl, das hat stattgefunden, wir glauben daran. Aber Jesus ist eben nicht nur gestorben, sondern ist auch wieder auferstanden. Das heißt, wir stehen mit ihm auf zu einem neuen Leben. Das heißt, wir leben jetzt ein Leben, das anders ist wie das davor. Und dann nehme ich Jesus an unserer Seite und er ist unser Helfer Nummer 1 und wir wollen diesen Schritt auch nicht rückgängig machen. Und wenn man schon vom Sterben und Auferstehen spricht, ist eben auch das Bild für die Taufe eine Beerdigung. Wir beerdigen unser altes Leben, wir beerdigen unser Leben ohne Gott, wir beerdigen unser altes Leben, in dem Gott nicht die Nummer 1 war. Und das alleine macht es schon zu einem alten und falschen Leben. Und wenn die Taufe schon eine Beerdigung ist, dann sollte man sich doch selber dafür entscheiden, Wenn du entscheidest für deine Kinder, dass du sie beerdigst, das nennt man in Deutschland Mord. Könnte man zugespitzt sagen. Ich kann doch nicht für meine Tochter entscheiden, ob sie in den Tod Jesu hineingeht und in seine Auferstehung. Ich kann es ihr wünschen. Und es ist mein innerster Wunsch, dass sie eines Tages selber diese Entscheidung trifft und die anderen auch. Und diesen Weg geht. Aber das hat Konsequenzen für sie. Die muss begreifen, was es bedeutet. Ich habe mal von einer Taufe gehört, da waren viele junge Menschen, die so aus dem Drogenmilieu kamen und die sind quasi ins Taufbecken gegangen, so wie da, und dann wurde das Taufbecken abgelassen und naja, der Boden war ziemlich bedeckt. Da waren Spritzen dabei, da waren verschiedene Geräte zum Konsumieren von Drogen dabei, weil die haben gesagt, hey, wir nehmen alle unser altes Leben mit. Und dann beerdigen wir es, wir lassen es im Taufwasser und wir nehmen es nicht mehr mit. Quasi so, wir tragen unser altes Leben zu Grabe. Das, was uns früher gefangen genommen hat, die Spritzen, die Drogen, all das. Wir wollen das symbolisch mitnehmen und in diesem Wasser lassen und rausgehen aus diesem Wasser ohne das. Weil ich habe Taufen gesehen, da sind Leute in zwei T-Shirts reingegangen. Unten drunter hatten ein weißes und oben drüber ein schwarzes, ja. Und dann sind sie mit dem schwarzen reingegangen, haben das ausgezogen und sind mit dem weißen raus. Als Zeichen, hey, ich ziehe mein altes Leben aus und ich gehe in ein neues Leben. Und das muss in der Öffentlichkeit passieren, damit andere Christen wissen, hey, das ist unser Baby, auf das müssen wir aufpassen. Der ist jetzt jung im Glauben, die ist jetzt angefochten. Der Feind wird immer kommen nach der Taufe und versuchen, einen, so jemanden, der diese Entscheidung gefällt hat, ins Zweifel zu bringen. Ich weiß aus vielleicht 10 oder 15 Jahren Erfahrung mit Täuflingen, also Menschen, die sich entscheiden zu taufen. Der Monat vor der Taufe und der Monat nach der Taufe sind eine der schwierigsten Monate im Leben eines Christen. Weil in dieser Zeit findet einfach ein Kampf, innerer Kampf statt, ein geistlicher Kampf, wo Zweifel kommen, wo der Teufel mit Gedanken kommt, hey, du bist doch nicht gut genug, ein Christ zu sein. Du schaffst es doch gar nicht, ab jetzt mit Jesus zu gehen. Hey, du tust es nur als Show oder du machst es nur, um dem und dem zu gefallen. Du bist noch gar nicht so weit. Und all das, da kommen diese Gedanken auf die Leute ein, um sie quasi davon abzubringen. Und wenn sie diesen Schritt getan haben, dann sind sie auch angefochten. Deswegen brauchen die Menschen eine Gemeinde, die wahrnehmen, aha, das sind die Neuen. An die müssen wir dranbleiben, für die müssen wir beten, mal anrufen, fragen, wie es ihnen geht, sie begleiten, damit diese frischen geistlichen Geburten quasi nicht gleich eingehen. Das ist so wichtig. Und ihr merkt, wenn man angefochten wird, wenn man beten soll, das sind alles Dinge, das kann mein Baby nicht. Das ist ganz viel persönliche Arbeit, das ist ganz viel Glaubensarbeit, da muss Glaube da sein, der Glaube muss auch gewachsen sein. Deswegen würden wir niemals sagen, wir taufen die Kinder mit 10 oder wir taufen die Kinder mit 14 oder wir taufen die Kinder mit 12 oder wenn die Eltern so und so viel zahlen oder was auch immer. Ich würde den Leuten immer sagen, hey, wir versuchen dich vorzubereiten auf die Taufe, wir werden unsere ja bald haben. Aber wir wollen dich nicht pushen, das ist eine Entscheidung. Ich würde auch niemanden zum Heiraten pushen, ja. Wenn ich das Gefühl habe, die sind noch nicht so weit, dann würde ich sagen, bedenkt nochmal. Bedenkt, wer sich bindet. Ja? Und genauso da. Aber wir würden die Leute ermutigen. Wir würden für sie beten, sie bestärken. All diese Menschen, von denen ich gesprochen habe in der Apostelgeschichte, sie wollten entschieden für Gott leben. Jesus wurde zur wichtigsten Person in ihrem Leben. Jesus wurde zur wichtigsten Autorität in ihrem Leben. Sie wollten ihren Mut zeigen und das nach außen bekunden. In ihrer Taufe auf den Namen Jesus. Und wir werden am 12.11., zumindest das ist der geplante Termin, wollen wir auch eine Taufe haben. Und wenn du sagst, hey, Taufe, das ist vielleicht so für mich der nächste Schritt, Taufe ist vielleicht für mich so der nächste Weg. Die Voraussetzung für die Taufe bei uns in der Gemeinde ist, dass du bereits eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hast. Das ist das Wichtigste. Weil wenn das nicht passiert ist, dann gibt es nichts zu bekunden. Dann gibt es keinen Grund, jemanden taufen zu lassen. Aber wenn du das getan hast, dann lass uns feiern. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, Warum nicht zusammen feiern? Warum nicht das bekunden fröhlich? Warum nicht merken, hey, sie oder er hat sich da verbindlich erklärt und wir wollen das feiern, wir wollen das zelebrieren und wir wollen die Person im Auge haben. Aha, sie ist neu in dieser Entscheidung, wir wollen sie unterstützen, für sie beten. Das ist so, so wichtig und so ein guter Schritt. Und Jesus, die Bibel sagt, der hat sich taufen lassen und Johannes, der ihn taufen sollte, der hat sofort gemotzt. Und gesagt, Jesus, aber nein, 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 nein. Taufe ist doch für die, die irgendwie einen neuen Weg eingeschlagen haben mit Gott und gesündigt hatten früher. Du doch nicht. Hat er recht gehabt. Also Johannes war gewissenhaft. Und Jesus sagt, ja, aber ich mache das zum Vorbild. Ich mache das anderen zum Vorbild. Wenn ich das nötig hatte, um den Willen meines Vaters zu erfüllen. Wenn ich das nötig hatte, ich will Vorbild sein für die anderen, die an mich glauben. Und das finde ich so genial, wenn man quasi getauft wird aufgrund seines persönlichen Glaubens, der vorher da ist, dann steht man quasi danach in der Tradition von Jesus und das ist eine gute Tradition, ja. Das ist ein gutes Gefolge. Ich möchte zum Schluss beten. Jesus, wir haben viel Info gehört und wir haben viel Erzählung aus der Apostelgeschichte, aus deinem Wort Gottes gehört und Herr, das ist alles schön und gut, aber ich glaube, dass hier Menschen in diesem Raum sind, die du rufen möchtest. Ich glaube, dass hier Menschen sind, die vielleicht mit dieser Tauffrage sich schon lange rumschlagen und da lange schon dran arbeiten und Fragen haben, wieso das und wieso jenes und wie habe ich das zu verstehen. Jesus, ich bitte dich, dass ab jetzt eine Reise beginnt für diese Menschen, wo sie sich damit intensiv beschäftigen, auch mit dem Wort Gottes, auch mit den Bibelstellen und wo sie dir und deinem Wort gehorsam sind. Die sollen nicht dem Pastor der FCG gehorsam sein, weil der einen Termin gesetzt hat, sondern Herr, die sollen gehorsam sein dir und deinem Wort und die sollen in dein Wort gehen und ins Gebet gehen und dich fragen. Und am Ende, Herr, wollen wir dir deine folgen, Herr, wollen wir deine Schritte gehen. Und Herr, wir wollen, dass Menschen Entscheidungen für dich treffen und diese Entscheidung festmachen und zu Menschen werden, die andere Menschen das weitergeben, Herr. Herr, und ich wünsche mir, dass du uns einfach so eine heilige Unruhe gibst ins Herz für diejenigen, die vor diesem Schritt stehen, dass sie den Weg gehen, dass sie sich die Zeit nehmen und dass sie am Ende das einfach zu einer guten Entscheidung kommen, Herr, und dass diese gute Entscheidung zum Segen führt in ihrem Leben. Herr, ich glaube daran, dass wenn wir gehorsam sind, wenn wir Gehorsamsschritte gehen in unserem Leben, dass das wirklich ein Segen in unserem Leben freisetzt und Segen ist Gutes von Gott. Und dass du dich dazu stellst, dass du dass du zu diesen Taufen dich dazustellst. Ich bitte auch, dass diese Taufen, die stattfinden werden, dass die auch in den Familien gut aufgenommen werden, dass du Weisheit gibst mit Ehepartnern, mit Familie darüber zu sprechen, warum man sich taufen lässt, aus welchen Gründen, dass die Familien diese Argumente annehmen können oder zumindest respektieren können, Herr, und dass das Gutes bewirkt in Familien, dass man sieht, hey, es tut gut, wenn wir Klarheit leben, wenn wir entschieden leben und andere das sehen. Danke dafür. Gib du Stärke, innere Stärke den Menschen, Herr. Nimm du Zweifel. Ich bitte dich darum, um deinen Segen. Amen.